Vater, ich danke dir, dass du jetzt mit Sigurd und den Kindern gehst. Und ich bitte dich um deinen Segen für die Zeit, die sie dort haben, und für Frieden und für Aufmerksamkeit und für Spaß und für Freude. Und ich bitte dich jetzt auch darum, dass du uns auch Freude an deinem Wort und schenkst und dass du, Silke, das auch auf die Zunge legst, was du uns sagen willst. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Und ihr habt schon gehört, das Thema ist Neuanfänge. Und ihr werdet in der Predigt merken, dass das in vielerlei Hinsicht passend ist. Der Bibeltext, der diesem Thema zugrunde liegt, steht bei Jeremia im 31. Kapitel und ist überschrieben mit der neue Bund. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.
Ich verstehe
es
so.
Sorry.
Bin ich wieder da?
Ja.
Ich verstehe es so, dass wir durch Jesus in diesem Zeitalter des neuen Bundes leben. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, so wie wir es in Galater 3 lesen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter Kontrolle jenes Aufsehers. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben in dem Zeitalter, in dem alle den Herrn kennen können und in dem er uns seinen Willen in unser Innerstes gegeben hat, ihn uns ins Herz geschrieben hat. Wir leben im Zeitalter des Glaubens, wo wir durch den Glauben vor Gott gerecht gemacht sind und nicht mehr unter dem Gesetz. Mit Weihnachten, mit der Geburt Jesu, fing etwas ganz Neues an. Gott hatte, salopp gesagt, festgestellt, dass die Menschen es einfach nicht schaffen, stets treu nach all seinen Geboten zu handeln. Sie wollten oft wirklich gut sein, haben aber doch immer wieder versagt. Deshalb gab Gott seinen einzigen Sohn aus dem Himmel auf die Erde, damit wir durch den Glauben an ihn gerettet werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen, aber wir leben unter einem anderen Paradigma, also einer grundsätzlich anderen Denkweise. Nicht, weil Gott uns Druck macht, nicht, weil wir gehorsame Knechte und Mägde sein wollen und nicht aus Angst vor Strafe gehorchen wir Gott, sondern weil wir erkannt haben, wie sehr er uns liebt, weil wir Jesus vertrauen und ihn lieben und ihm Ehre machen wollen. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Durch die Geburt Jesu fing ein neues Zeitalter an. Der römische Mönch Dionysius Exiguus, schöner Name, der ist 545 nach Christus gestorben, also dass ihr so eine Zeitvorstellung habt. Also dieser Mönch, der hat aus Vorgaben des Neuen Testaments die Geburt Jesu berechnet und hat sie festgelegt für das Jahr 754 ab urbe condita, das heißt seit der Gründung Roms. Und er begründete damit die christliche Zeitrechnung. Weil er die mathematische Größe 0 noch nicht kannte, nannte er das Jahr, in dem Jesus geboren wurde, das Jahr 1. Die Geburt Jesu war so zentral, dass wir seitdem in zwei Zeitaltern denken. Vor und nach Christi Geburt. Ende des 16. Jahrhunderts wurde auf dieser Basis der gregorianische Kalender eingeführt, benannt nach Papst Gregor dem 13. Und auch wenn einige Länder auf der Welt eine eigene Zeitrechnung haben, so ist der gregorianische Kalender doch in den internationalen Beziehungen weltweit Konsens. Wenn sich also Asiaten, Afrikaner, Europäer und Amerikaner treffen wollen, dann geht die Terminplanung nach dem gregorianischen Kalender, der sagt, heute ist der 3. Januar 2016 nach Christi Geburt. Nur mal so am Rande, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das genaue Geburtsdatum von Jesus nicht kennen. Hätte Dionysos sich mit den Sonnenwendzeiten besser ausgekannt, dann hätte er Jesu Geburt auf den 21. Dezember gelegt. Also auf den Tag, wo die Nacht am längsten und somit die Dunkelheit am größten war. Und weil mit der Geburt Jesu ein in jeder Hinsicht neues Zeitalter anbrach, hätte dann doch auch logischerweise der Jahresbeginn an seinem Geburtstag liegen müssen, oder? Also wenn man mich damals gefragt hätte, dann hätten wir jetzt immer am 21.12. Weihnachten und Silvester gefeiert. Also den Beginn des christlichen Zeitalters und den Neubeginn eines Jahres. Aber nun denn, wir haben zwei getrennte Feste und schreiben deshalb heute erst den 3. und nicht schon den 14. Januar. Für uns als Gemeinde gibt es auch so etwas wie eine neue Zeitrechnung. Es gibt die 20 Jahre nach Gründung der Gemeinde, in der Ralf der Gemeindeleiter war und die Räume im Weidenbaumsweg waren. Und nun kommt eine neue Zeit, in der der restliche Hauptleiterkreis die Verantwortung für die Gemeinde übernommen hat und die Gemeindetreffen hier in den Glasbläserhöfen stattfinden. Wir haben noch keine Worte für die alte und die neue Zeitrechnung der Vinia Bergedorf. So nicht Vorreif und Nachreif oder so, noch mal angedanken. Aber gefühlt fängt jetzt ein neues Zeitalter an. Das begann allerdings schon vorher, als Ralf die Gemeinde noch leitete, als wir den sogenannten Paradigmenwechsel einläuteten. Das alte Paradigma, also die alte Denkweise war, erstens, Ralf und Gitti werden es schon machen. Sie waren so etwas wie elterliche Gemeindeleiter, ein guter Vater und eine gute Mutter für viele von uns. Die zweite Denkweise war, wir müssen nur attraktiv genug sein und tolle Gottesdienste anbieten, dann werden Menschen in unsere Gemeinde kommen und die Gemeinde wächst. Beide Denkweisen waren gut oder sogar sehr gut in der Zeit, in der sie dran waren. Aber die Zeiten ändern sich und die Menschen ändern sich. Gott und Gottes Botschaft bleiben zwar dieselben, aber die Art, wie wir sie den Menschen nahebringen, die muss sich an die neue Zeiten anpassen. Diese Erkenntnis hatte Ralf, als er Predigten von einem Pastor aus Großbritannien hörte. Er hat also die neue Denkweise nicht erfunden, aber in seiner Weisheit hat er den Weg für diesen Paradigmenwechsel vorbereitet. Die neue Denkstruktur ist also erstens, wir sind alle auch im Glauben mehr oder weniger erwachsen und wir sind alle Nachfolger Jesu. Wie hieß es bei Jeremia? Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wir wollen deshalb in den ersten drei Monaten dieses Jahres das Thema Jüngerschaft noch einmal vertiefen. Jeder von uns ist verantwortlich vor Gott. Jeder Einzelne ist zur Nachfolge gerufen. Jeder von uns hat den Heiligen Geist als Lehrmeister und Tröster. Als Geschwister wollen wir uns gegenseitig helfen, Jesus wirklich nachzufolgen. Vor allem dann, wenn es aus irgendwelchen Gründen schwierig wird. Ein Jünger oder eine Nachfolgerin zu sein, ist natürlich nicht an sich etwas Neues für die meisten von uns. Aber vielleicht ist es trotzdem bei vielen von uns dran, diese Nachfolge noch einmal neu zu beleben, sie neu verbindlich zu machen und sich wirklich täglich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Der zweite Aspekt des neuen Denkparadigmas bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir anderen Menschen das Evangelium nahebringen wollen. Viele Menschen sind inzwischen so weit von Gott entfernt, dass sie niemals den Fuß in eine Kirche oder gar eine Freikirche setzen würden. Deshalb gilt nicht mehr, kommt doch alle her und seht, was Gott und wir Tolles anzubieten haben, sondern es heißt, wir gehen hin. Wir wollen Menschen mit Gott in Verbindung bringen, dort, wo sie gerade sind. Wir wollen ihnen zeigen, dass Gott sich um ihre Nöte, ihre Sorgen und ihre Freuden kümmert, egal wo sie gerade sind. Deshalb haben wir bereits seit fast 2,5 Jahren einen Gottesdienst im Monat in den Gemeinderäumen gestrichen und diesen Sonntag für das freigegeben, was wir dezentrale Aktivitäten nennen. Am nächsten Wochenende ist es wieder soweit, dass wir nicht hier Gottesdienst feiern und dass wir die Zeit, die dadurch freigesetzt wird, dafür nutzen, uns mit Menschen dort zu treffen, wo sie sind oder wo sie ohne Angst hingehen. Also im Café, bei Ihnen zu Hause, bei uns zu Hause, auf der Straße, am Bauwagen. Lasst uns herausfinden, was Gott in Ihrem Leben bereits tut und wo Sie Fragen haben. Darauf wollen wir eingehen und Ihnen vielleicht den nächsten Glaubensschritt ermöglichen. Ich glaube, in dieser neuen Zeit werden viele Gemeinden entstehen, die so ganz anders aussehen als das, was wir bisher als Gemeinde kennen. Aber wenn sich Menschen regelmäßig, sagen wir mal, am Bauwagen treffen und dort über Gott und Jesus sprechen und anfangen, miteinander zu beten, dann entsteht da Gemeinde. Eine Gemeinde, die vielleicht nie in ein Haus mit Mauern zieht, aber dennoch eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern ist. Dass wir dezentrale Aktivitäten machen, das ist wirklich nicht mehr neu, aber ich will euch ermutigen, neu darüber nachzudenken. Neu zu denken, was der Sinn des Ganzen ist und euch vielleicht neu darauf einzulassen. Letztes Jahr, genau um diese Zeit, als die dezentralen Aktivitäten auch noch etwas neuer waren, hat Antje ein Wort für die Gemeinde bekommen. Da hat Gott zu ihr gesagt, ich werde das Meer in Bergedorf in Aufruhr bringen und ich werde jeden fragen, bist du bereit, aus dem Boot auszusteigen? Traust du dich, auf dem stürmischen Wasser zu gehen? Das Boot gibt dir keine Sicherheit. Sicher gehst du an meiner Hand. Komm, Vinyard Bergedorf, warte nicht, zögere nicht. Geh durch die offenen Türen. Ich lese es nochmal vor. Ich werde das Meer in Bergedorf in Aufruhr bringen und ich werde jeden fragen, bist du bereit, aus dem Boot auszusteigen? Traust du dich, auf dem stürmischen Wasser zu gehen? Das Boot gibt dir keine Sicherheit. Sicher gehst du an meiner Hand. Komm, Vinyard Bergedorf, warte nicht, zögere nicht. Geh durch die offenen Türen. Vielleicht waren wir im letzten Jahr noch nicht reif, das zu hören. Aber wie sieht es jetzt aus? Wir sind in die Glasbläserhöfe gezogen. Wir haben noch deutlicher das Empfinden, dass wir als Gemeinde dieses neue Wohngebiet erreichen sollen und die ersten Wohnungen sind bezogen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, aus dem Boot auszusteigen und eine ganz neue Erfahrung zu machen? Es wird nicht leicht sein. Gott sagt, dass er das Meer in Aufruhr bringt. Aber er verspricht auch Sicherheit an seiner Hand. Ein Boot mag sinken. Aber wenn wir uns an Gott festhalten, bleiben wir über Wasser. Warte nicht und zögere nicht. Geh durch die offenen Türen. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, welche Türen es sind oder wo die Türen sind, von denen Gott in dieser Prophetie gesprochen hat. Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Am besten im Gehen. Wenn in der Bibel von etwas Neuem gesprochen wird, dann gibt es 2 Arten von Neubeginn. Es gibt den kompletten Neubeginn, wo nichts Altes mehr nachbleibt. Alles Alte wird zerstört. Tabula rasa, und dann kann etwas Neues entstehen. Das ist meist der Fall, wenn das Alte einfach schlecht war. Zum Beispiel bei der Vernichtung von Sodom und Gomorra. Die beiden Städte werden zerstört, weil die Menschen dort ein Leben führten, das Gott ein Greuel war. Gott rettet Lot und seine Familie aus der Stadt Sodom, bevor er sie untergehen lässt. Und er ordnet an, dass sie nicht zurückblicken sollen. Ich verstehe das so, dass sie dem Alten in keiner Weise nachtrauern sollten. Sie sollten alles hinter sich lassen und nur nach vorne gucken, zukunftsorientiert sein. Lots Frau blickt zurück und erstarrt zur Salzsäule. Bei Jesaja im 43. Kapitel lesen wir: Ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Auch wenn wir komplett erneuert werden, wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann wird alles Alte weggemacht. Im 2. Korinther 5 schreibt Paulus: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir würdigen das in unserer Gemeinde normalerweise nicht. Aber es wäre eigentlich eine ganz schöne Sitte, den Tauftag oder den Bekehrungstag zu feiern. Bei den anonymen Alkoholikern feiert man Trockengeburtstag, weil ein Leben in Nüchternheit ein ganz neues Leben ist. Und viele dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen sind. Wenn ich mein neues Leben mit Jesus feiern würde, dann wäre ich erst 21 und nicht schon 51 Jahre alt. Ein ganz neues Leben durch Jesus. In der Bibel gibt es aber auch noch eine andere Art, mit Neuem und Altem umzugehen. An vielen Stellen heißt es zum Beispiel: Singet dem Herrn ein neues Lied. Dann geht es darum, in dem neuen Lied, das Alte zu würdigen. Wir sollen uns erinnern an all das Gute, das Gott getan hat, sollen uns ins Gedächtnis rufen, wo er geheilt, gerettet oder gesegnet hat. Und dann schreiben wir ein neues Lied, eine neue Geschichte über das, was gewesen ist. Wir haben das Ende letzten Jahres ausgiebig getan. Wir haben Gott die Ehre gegeben für all das Gute, das er in den letzten 20 Jahren an und in unserer Gemeinde gewirkt hat. Wir haben für Ralf und seine Arbeit gedankt und alles Gott in seine Hände zurückgegeben. Das war das neue Lied über das Alte. Was werden wir über 2016 singen? Wir fangen etwas Neues an. Noch ist das Jahr ganz frisch, liegt noch blank geputzt vor uns. Wer von uns hat sich gute Vorsätze gemacht? Wer will irgendetwas besser machen als bisher? Wer hat sich das neue Jahr als Startpunkt genommen? Meldet euch einfach mal. Ich frage nicht, was ihr euch vorgenommen habt. Keine Ahnung. Nur, ob ihr euch was vorgenommen habt. Ja, sind schon einige. Ich persönlich will 2016 mehr beten als bisher. Und am 11. Januar, also, will ich meine Ernährung wieder umstellen. Ich war ja letztes Jahr schon ganz gut dabei gewesen, bin dann aber in den stressigen Wochen im November und Dezember wieder in meine alten, leider nicht sehr sinnvollen Stressbewältigungsmuster verfallen. Wenn ich Kraft brauche und wenig Zeit zum Schlafen habe, dann muss die Energie übers Essen kommen. Und das nicht über liebevoll vorbereitete Möhrenstückchen und Salate mit Joghurt, sondern das muss was sein, was man einfach schnell mal reinschieben kann. Schokolade, Kekse, Kuchen und so. Warum ich nicht am 1.1. anfange, hat diverse Gründe, die sind jetzt nicht wichtig. Das Rauchen habe ich einst an einem 9. Januar 1993 aufgegeben. Wie gesagt, Gottes Neuanfang mit den Menschen war wahrscheinlich auch nicht am 24.12. Es kommt also auf ein paar Tage nicht an. Das heißt auch für alle diejenigen von euch, die sich noch keine Vorsätze für 2016 gemacht haben, dass ihr durchaus noch anfangen könnt.
Oh, fein.
Es muss nicht der 1.1. sein. Mit Gott können wir sowieso jeden Tag neu anfangen. Das ist für mich eine der besten Botschaften überhaupt. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist die gute Botschaft für heute. Was auch immer wir vorhaben, ob wir aus dem Boot aussteigen und an Gottes Hand über das Wasser gehen wollen, oder ob wir einfach nur gesünder leben wollen, oder beides. Wir können es, weil Gott sein Gesetz in unser Innerstes gelegt hat, es uns aufs Herz geschrieben hat. Lass dir bei all deinen Vorsätzen für das neue Jahr vom Heiligen Geist helfen. Gott schenkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Amen. Und wenn du jetzt das Neue mit Gott nochmal festmachen willst, sei es, dass du neu verbindlich Jüngerschaft leben willst, dass du dein Leben klüger führen willst oder ein geistliches Wagnis eingehen willst, dann kannst du jetzt nach vorne kommen und mit jemandem hier dafür beten. Sinnvoll ist vielleicht, wenn du dir deinen Zweierschaftspartner schnappst, weil der vielleicht auch in 3 Monaten mal nachfragt, wie es denn so läuft. Ja? Oder vielleicht auch schon in 3 Wochen. Also, kommt nach vorne, wenn ihr mögt. Wir haben hier nicht so viel Platz, aber wir haben ein bisschen Platz. Ich ziehe mein Pult hier auch nochmal zur Seite gleich. Und dann macht es vor Gott oder vor Gott und einem anderen Menschen nochmal fest, das, was ihr euch vorgenommen habt. Und betet, dass Gott nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Und wir gehen dann über in den Lobpreis. Genau, also das kommt jetzt einfach und betet und dann wird das Lobpreis.